Matthäus 15, dort steht ein Gleichnis von Jesus. Er sagte, denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging, und er rief seine Knechte, vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit. Und er zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen, gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der, der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat Herr zu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sagte, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch Herr zu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach, Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Und sein Herr sprach auch zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast, und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde, siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen. Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hatte. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Wow. Geld muss arbeiten, das wissen wir alle. Wir brauchen dafür auch nicht die Bibel. Und überhaupt von Jesus hätten wir diese Lehre eigentlich am wenigsten erwartet. Es wirkt fast schon grotesk, ausgerechnet von ihm zu hören, wie man am besten Geld vermehrt. Ausgerechnet er redet darüber, der doch nicht mehr besaß als das, was er im Leibe trug. Wenigstens ein wertvolles Stück hatte er, nämlich ein aus einem Stück genähtes Kleid, immerhin wollten die Soldaten darüber Würfel spielen, damals auf Golgatha. Und Bibelkenner wissen ja auch noch etwas von einer Gemeinschaftskasse der Jünger, die bekanntlich Judas verwaltete, aber viel war da nicht drin. Gerade vor wenigen Wochen habe ich ja über die 5000 gepredigt, die essen wollten und wo er dann einen Kassensturz machte und rausbekam, der Philippus, dass es nichtmals für wenige reichen wird. Und dann, Sie kennen auch die Geschichte von den Jüngern, die am Schabbat durch das Ehrenfeld raufen, gehen und dort etwas herauszupfen, schlicht weil sie Hunger hatten vermutlich. Ich nehme an, richtig gute Mahlzeiten bekamen die nur, wenn Jesus wieder mal bei einem Zöllner oder bei einem anderen Reichen zum Essen eingeladen war. Also nochmal, Geld war jedenfalls nicht die Kernkompetenz von Jesus, so würde man das in heutiger Sprache ausdrücken. Und da geht es plötzlich um Riesensummen. Da wird gleich in Zentnern von Silbergeld gerechnet. Es geht quasi um antike Großbanker oder sowas ähnliches. Und gelobt wird der, der das ihm anvertraute Vermögen in kurzer Zeit verdoppelt. Und zu dem ersten Knecht, der dann immerhin ganze 10 Zentner Silbergeld abliefert, sagt der von seiner Reise zurückgekehrte Herr: Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Was für eine Ironie, in einem solchen Zusammenhang das Wort wenig in den Mund zu nehmen. Wenig ist was anderes, jedenfalls nicht 10 Zentner Silber. Und wissen Sie, es gehört zur Tragik unserer Kirchengeschichte, dass manche Bibeltexte notorisch falsch verstanden werden. So sehe ich das jedenfalls. Irgendwann im 19. Jahrhundert haben viele Protestanten dann auch den ursprünglichen Ton dieses Textes gar nicht mehr erfasst, als sie daraus eine Aufforderung zur möglichst findigen Kapitalvermehrung gemacht haben. Und dann kamen auch Kritiker auf den Plan. Kritiker wie jener große Bertolt Brecht, der den geradezu bösartigen Kapitalismus der 30er Jahre angreift, in seinem Drei-Groschen-Roman. Und da greift er dieses Gleichnis auf. Er träumt, ein armer Soldat, davon, jetzt dem Kleinbürger Jesus von Nazareth den Prozess machen zu können, weil er ein solch hässliches Gleichnis erfunden habe. Zu diesem Prozess gehört dann eine Ballade vom Pfund, vom Talent. Das Pfund dieser Ballade möchte ich jetzt zitieren. Bert Brecht schreibt: Als unser Herr auf Erden in Sprüchen sich erging, da hieß er uns bewerten den Wucher nicht gering. Er riet all den Besuchern, die er bei sich empfing, mit ihrem Pfund zu wuchern, so gut es irgend ging. Und dass er ihm gefalle, strenge sich jeder an, so wucherten denn alle, die es vor dem auch getan. Und sieht man denn nicht stündlich auf Erden weit und breit, dass Gott dem, der nicht gründlich mitwuchert, nicht verzeiht? Nur die kein Pfündlein haben, was machen denn dann die? Die lassen sich wohl begraben und es geht ohne sie. Nein, nein, wenn die nicht wären, dann gäb's ja auch gar kein Pfund, denn ohne ihre Schwielen und Schweren macht keiner sich gesund. Gewinner bei Geldanlagen kann es immer nur geben, wenn es auch Verlierer gibt. Das ist die Botschaft von Brecht. Recht hatte Brecht. Leider. Nur Bertolt Brecht kritisiert letztlich nicht das Gleichnis, sondern ein fatales Missverständnis. So was passiert häufig. Und zwar häufig bei ironischen Texten. Und genau so sollten wir ihn lesen, als ironischen Text. Dummerweise wird dann oft die augenzwinkernde Ironie übersehen, mit der Jesus manches Gleichnis erzählt hat. Es geht hier nicht um Gewinnvermehrung, nicht um eine Handlungsanweisung für Großbanker. Im Gegenteil, Jesus will uns wahrscheinlich gerade davon abhalten, das Gleichnis jetzt ins Geschäftsleben zu übertragen, indem er maßlos übertreibt und etwas völlig Unrealistisches zum Besten gibt. Kein Multimillionär, der auf eine Reise geht, würde sein komplettes Vermögen jetzt einfach seinen Sklaven anvertrauten. Das ist nämlich das Wort, was da steht für die Knechte. Und er wird auch nicht mit Wachstumsraten seines Vermögens rechnen, die völlig überzogen sind, die höchstens in unseriösen, dubiosen Geldanlagen erreicht werden können, wenn man aufs richtige Pferd wettet zum Beispiel. Vor allem aber würde ein realer Herr von keinem seiner Sklaven erwarten, dass er offen gegen das geltende Recht verstößt. Denn der sogenannte Wucher mit Geld, das war damals noch in aller Klarheit verboten. Wer rechtschaffen war, konnte eigentlich nicht mehr erreichen, als sein Vermögen zu sichern, damit es nicht abhanden kommt. Und so war es durchaus üblich, das Vermögen zu vergraben, um es vor Dieben zu schützen. Nicht die beiden ersten Knechte haben sich nach damaliger Rechtsordnung korrekt verhalten, sondern eigentlich einzig und allein der dritte Knecht. Und noch was stößt uns heute geradezu auf, so wie es damals mit Sicherheit auch den ersten Zuhörern der Geschichte aufgestoßen ist. Die anderen beiden wurden nämlich von Anfang an bevorzugt behandelt. Sie bekommen ja mehr Silbergeld als der Dritte. Und der wurde dann offensichtlich nicht nur benachteiligt, sondern auch noch scharf kritisiert, obwohl er das getan hat, wozu er verpflichtet war. Und zwar auf die einzig legale Weise. Wenn er das Geld verloren hätte oder womöglich sogar verprasst hätte, dann wäre der Ärger noch verständlich. Aber so? Und er hätte sich eigentlich auch gar nicht damit verteidigen müssen, mit der Härte und der Unerbittlichkeit seines Herrn zu argumentieren. Es hätte ja völlig gereicht, auf die geltende Rechtsordnung zu verweisen. Er hätte schlicht sagen sollen, ich wollte legal bleiben mit meinem Handeln. Warum also gibt Jesus ausgerechnet ihm nachher nicht recht, sondern warum greift er ausgerechnet ihn an? Warum stellt er ausgerechnet ihn als den Versager hin? Antwort: Es geht nicht um den Umgang mit Geld. Es geht um den Umgang mit Gaben, die Gott uns anvertraut. Und ich denke, vorneweg muss man immer eine Gabe nennen, die im Neuen Testament immer vorne steht. Auch vorhin in der Schriftlesung haben wir sie gehört. Eine besondere Gabe, nämlich die sich tatsächlich vermehrt, je mehr wir sie ausgeben. Und die verkümmert, wenn wir sie vergraben. Denn wenn das Neue Testament von Gaben, von Talenten spricht, dann wird immer als erstes die Gabe der Liebe genannt. Und diese Gabe ist reicher, wertvoller als alles Silber der Welt. Deshalb der Vergleich mit einem so riesigen Silberschatz, der den Knechten anvertraut wurde. Vielleicht würden wir heute eher von einem riesigen Rohstoffschatz im weiteren Sinn sprechen, von Erdgas- und Ölvorkommen oder was auch immer. Und Jesus würde sagen, Moment mal, es gibt noch was Größeres. Eine größere Gabe, die uns gegeben wurde. Selbst wenn ihr vielleicht zwischendurch Einschränkungen hinnehmen müsst in anderen Schätzen, die euch vielleicht nicht mehr ganz so stark anvertraut sind wie vorher, denkt daran, es gibt eine große Gabe noch. Nur in Klammern gesagt. Liebe ist ja ganz kurz gefasst nichts anderes als die Fähigkeit, nicht auf sich selbst, sondern auf den anderen zu sehen. Und wer diese Geistesgabe vergräbt, um sie unter Kontrolle zu halten, der zerstört sie. Wer sie nicht einsetzt, der bewahrt sie nicht, sondern vernichtet sie. Das ist doch die Pointe des Gleichnisses. Die Folge? Heulen und Zähne klappern. Das hatten wir schon mal vor ein paar Wochen. Ich habe es damals mit einer etwas witzigen Anekdote beiseite geschoben, eine Anekdote über einen übereifrigen Gerichtsprediger. Die stammte übrigens von Paul Deitenbeck, wem das jemand sagt, ein alter Pfarrer aus Lüdenscheid. Nun, ist das wirklich zu verstehen mit dem Zähneklappern und dem Heulen? Es ist ja ein Ausdruck von Verlorenheit und Gottesferne. Mir kam auch in den Sinn, wann wir denn eigentlich mit den Zähnen klappern, wann wir mit den Zähnen knirschen in der Nacht. Ich habe mir sagen lassen, das hat immer stark mit unserer Psyche zu tun, wenn wir nämlich extrem angespannt sind und selbst in der Nacht noch nicht mehr loslassen können, sondern immer noch die Kontrolle behalten müssen. So gesehen könnte man sagen, wer Gottes Liebe nicht weiterschenken, sondern unter Kontrolle halten will, der beginnt mit den Zähnen zu knirschen. Und dem ist dann auch bald nach Heulen zu muten, weil er nur noch allein da sitzt mit seinem vermeintlichen Besitz. Vielleicht ist diese Auslegung des alten Ausdrucks Heulen und Zähneklappern etwas hilfreicher als die gruseligen Höllenpredigten, die es schon mehr als genug zu diesem Thema gab. Und die dann nur noch von der Dunkelheit und Finsternis sprachen. Als hätte es die Nacht von Golgatha nicht gegeben, wo doch Jesus sein Leben ließ und dabei zugleich eine geradezu kosmische Finsternis auf sich genommen hat. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über die ganze Erde bis zur neunten Stunde. Über die ganze Erde, so heißt es beim selben Evangelisten Matthäus in der Passionsgeschichte. Und dann gleich weiter und Jesus schrie mit lauter Stimme und starb. ein Schrei Jesu in die Finsternis hinein. Das ist doch der Grund, dass die Dunkelheit kein Recht mehr auf uns hat. Diese kosmische Finsternis, die die ganze Erde umspannt hat, an Golgatha. Auch die Dunkelheit der Hölle hat kein Recht mehr auf uns. Vergessen Sie das bitte nicht. Die Finsternis, in die in unserem Gleichnis der dritte Knecht gestoßen wird, ist dieselbe, die der Gottesknecht am Kreuz erlitten hat, durchlitten hat. Und deshalb möchte ich Sie bitten, skeptisch zu sein gegenüber Predigten, die mit der Finsternis, mit der Hölle drohen. Seien Sie skeptisch, nicht weil das heute nicht mehr zeitgemäß ist und nicht mehr dem guten Geschmack entspricht, sondern seien Sie skeptisch aus innerbiblischen Gründen. Hinabgestiegen in die Hölle ist Jesus am Kreuz und im Grab. Hinein in die tiefste Gottesferne. Können wir dann noch mit der Gottesferne drohen? Aber zurück zu unserem Gleichnis. Es geht hier, wie gesagt, bestimmt nicht um einen mehr oder minder weniger legitimen Finanzkapitalismus, so als Handlungsnorm mit Geldanlagen und Wucherzins. Jesus verwendet hier ein provokatives Bild, um gerade nicht von der Gabe des Geldes, sondern von der Gabe der Liebe zu sprechen, die nicht weniger wird, wenn man sie teilt, sondern die zu einem großen Strom anschwillt, wenn man sie nur freiströmen lässt. Und deshalb ist es auch ziemlich abwegig, wenn man dann Jesus bzw. Gott mit dem strengen Herrn aus dem Gleichnis so direkt gleichsetzt, der in die Ferne reist und dann bei der Rückkehr unerbittlich Rechenschaft fordert. Das soll derselbe sein, der an anderer Stelle im gleichen Evangelium doch sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Von ihm soll man sich vorstellen, er habe in dieser Weise mit ewigen Qualen gedroht, mit diesem Heulen und Zähneklappern. Ich muss sagen, das fällt mir schwer. Wir sollten das Gleichnis so nicht auslegen. Viel stimmiger scheint es mir zu sein, dass Jesus anhand dieser Gleichniserzählung klar machen wollte, wie traurig ein Leben zu bewerten ist, das keine Großzügigkeit, keine Liebe mehr kennt, weil alles nur noch festgehalten wird und nicht zum Einsatz gebracht wird, weil jemand nur noch klammert und nicht mehr offen ist. Und was dann übrig bleibt, ist nur noch Einsamkeit. Da ist einer nur noch sich selbst genug und kann nichts mehr hören als sein eigenes Jammern, als das eigene Klappern seiner Zähne. Und er erlebt tiefste Traurigkeit, die ihn tatsächlich zum Heulen zumute macht. Und er durchleidet auch tiefste Finsternis. Aber wie gesagt, eine Finsternis, die Jesus schon längst überwunden hat. Und deshalb soll auch nicht das Zähneklappern am Ende der Geschichte stehen, sondern was anderes, nämlich die Freiheit eines Christenmenschen. Und zwar meine ich hier die Freiheit, auch mal dem entgegenzutreten, was so viele ausmacht, nämlich die durch Mark und Bein gehende Angst im Leben womöglich etwas falsch zu machen und zu versagen. Es ist die Angst, aus der heraus wir dann unsere Talente verstecken und vergraben, anstatt sie einzusetzen. Vor lauter Angst, man könnte etwas falsch machen, macht man lieber gar nichts. Niemand soll vor lauter Angst, womöglich zu versagen, seine Gaben verstecken. Auch das steckt für mich in dem Gleichnis drin. Und seit Jesus Christus ist diese Angst diese Angst des Knechtes einer neuen Freiheit der Kinder Gottes gewichen. Und unser Gott hat in seiner Familie für jedes Mitglied, für jedes Familienmitglied und für jede Gabe auch eine Aufgabe. Die Gabe zum Trösten etwa. Genauso wie die Fähigkeit zu planen oder die Lust am Geschichten erzählen, genauso wie die Durchhaltekraft bei der Arbeit. Wussten Sie übrigens, dass unser deutsches Wort Talent genau aus diesem Gleichnis stammt, damit von Luther? Zum Glück hatten längst nicht alle Bibelleser unser Gleichnis missverstanden, im Sinne einer Aufforderung zur Kapitalvermehrung. Und sonst wäre nämlich diese antike Handelseinheit, ein Talent, die bei Luther ja völlig zu Recht als Zentner übersetzt wird. Diese Handelseinheit wäre dann nie zum Synonym für menschliche Gaben geworden. Es ist aus diesem Gleichnis entstanden. Sie kennen vielleicht das wunderbare Bilderbuch von der Maus Frederik. Der Mäuserich Frederik hat ein besonderes Talent, denn der sammelt nicht wie die anderen Mäuse essbare Vorräte für den Winter. Stattdessen bereitet er sich darauf vor, in den kalten Wintermonaten die anderen durch seine Erzählungen dann zu erwärmen und zu erfreuen. Auch das ist ein Talent. Ich möchte meine Gedanken schließen mit einem berühmten Zitat, das mir in den letzten Tagen in die Finger kam. Ein Zitat, das ganz gut zu unserem Predigtext passt. Es stammt von dem ersten farbigen Präsidenten von Südafrika, von Nelson Mandela, der bekanntlich viele Jahre vorher im Gefängnis gesessen hatte. Und er rief dann bei seiner Antrittsrede als Präsident seinen Leuten zu: Unsere tiefste Angst ist es nicht, ungenügend zu sein. Nein, unsere tiefste Angst ist es doch, dass wir über die Maßen kraftvoll sind. Nicht unsere Dunkelheit, sondern unser Licht macht uns am meisten Angst. Verlegen fragen wir nämlich uns selbst, wer bin ich denn? Wie kann ich von mir glauben, dass ich großartig begabt und einzigartig sei? Aber in Wirklichkeit, sagt Mandela, warum solltest du es nicht sein? Du bist doch ein Kind Gottes. Dein Kleinmachen dient niemandem. Und es zeugt nicht von Erleuchtung, sich zurückzunehmen, nur damit sich andere Menschen um dich herum nicht verunsichert fühlen. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, die in uns liegt, auf die Welt zu bringen. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem. Und indem wir unser eigenes Licht scheinen lassen, geben wir anderen Menschen unbewusst die Erlaubnis, das Gleiche zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unser Dasein auch die anderen. Soweit Mandela. Ja, so ist es mit den Talenten, die Gott uns anvertraut und die wir auch einsetzen. Amen.